ARD.
Ihr Lieben, ich komme mir immer vor, wenn wir in dieser Dreierrunde sind, als würden wir so einen Schulausflug machen und hätten uns so von der großen Masse abgesetzt und würden irgendwo so sitzen am Flussufer unter der großen Weide und hätten Spaß.
Also ich hatte jetzt viele Assoziationen, aber das war keine davon auf jeden Fall.
Na gut, was hattest du denn für Assoziationen?
Gar keine, ehrlich gesagt.
Weil du bist ja auch der gefühlvolle Typ.
Ich bin der gefühlvolle Typ. Ich nehme die Dinge, wie sie an mich ranfließen. Und ein bisschen so eine talkige Runde eher. Weißt du? Sowas wie Riverboat oder so.
Da sind wir wieder am Flussufer unter der Weide,
ja,
mit dem Riverboat.
Natürlich.
Der Kreis schließt sich.
Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
Herzlich willkommen, ja, und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus.
Ja, das ist euer zart, hart, ehrlicher Talk. Und zwar profitiert ihr, wenn man vielleicht so ein bisschen das so sagen möchte, von unserer, ja, 20-jährigen Freundschaft mittlerweile eigentlich, gell? Die Geschichten, die Dinge, die wir erlebt haben, die packen wir hier so ein bisschen aus. Und ihr könnt euch daran laben und möglicherweise vielleicht was für euch mitnehmen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir auch ein gutes Negativbeispiel. Auch das ist ja schön.
In jedem Fall hoffen wir, dass wir euch unterhalten können.
Ja.
Schön, dass ihr dabei seid. In der ARD Audiothek App auch.
Und auch da.
Auf allen anderen
Plattformen.
Richtig. Heute haben wir einen Spagat ein bisschen.
Wie immer.
Mal mehr, mal weniger. Je nach Dehnbarkeit unserer Lenden. Heute sind sie sehr gedehnt. Wir dürfen in Champagner-Laune sein, denn es ist unsere
200. Folge. So, für mehr hatte der BR nichts übrig.
Aber wir feiern uns einfach selber und haben uns, naja, wenn wir es uns wünschen dürfen, halt einen Gast geholt.
Genau, und zwar ist es jemand, der sich selber auch sehr gut feiern kann. Herzlich willkommen, Rolf Schmiel.
Ja, danke, danke, danke für diesen tollen Teppich, den ihr gerade ausgerollt habt.
Aber Moment mal, bevor, du musst dich jetzt nochmal wieder zurücklehnen.
Ach so, ja.
Weil wir müssen ja erstmal unsere gedehnten Lenden erzählen, worüber wir denn gedehnt sind.
Und auch wer er ist.
Wer er überhaupt ist. Aber steigen wir erstmal ins Thema ein. Konflikte und Sex. Die beiden Sachen versuchen wir heute zusammenzubringen.
Möglicherweise kann es ja sein, dass Zoff entweder auch im Sex landet. Also ich denke, dass Sex bei Streit schon immer auch eine kleine Rolle spielt. Oder dass vielleicht auch der Sex der Grund für Zoff ist. Auch das kann ja sein. Trotzdem werden wir uns auch anschauen, wie streitet ihr denn vielleicht sinnvoll. Also so, dass es nicht jedes Mal ausartet, vielleicht Geschirr kaputt geht oder ihr am nächsten Tag kurz vorm Scheidungsanwalt anrufen seid.
Aber auch, warum, finde ich schon, Konflikte und Sex vielleicht getrennte Wege gehen sollten und nicht miteinander unbedingt immer verkoppelt sein sollten. Weil der Versöhnungssex wird ja oft als der beste Sex beschrieben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es problematisch ist, wenn das Sexualleben irgendwie, also wenn man den Kick sich immer über Konflikte holt sozusagen.
Ja.
So, und da sind wir nämlich bei den gedehnten Lenden.
Und es ist auch schwierig, finde ich, wenn Sex ist ja sehr ein fragiles Thema, also wenn ihr vielleicht unzufrieden seid und mit eurem Partner sprechen wollt zum Beispiel und euer Partner aber so jegliches Gespräch zum Beispiel abblockt, dann ist es ja auch schwierig, ohne großen Streit über dieses Thema zu sprechen. Also ihr seht schon, es ist viel drin, es ist auch Sex drin, aber es ist nicht nur Sex drin.
Und sind bei dir Konflikt und Sex miteinander verkoppelt?
Also nee, ich bin kein Versöhnungssex-Typ. Das bin ich nicht.
Aha. Aber war das mal so oder ist das erst oder noch nie?
Noch nie gewesen, tatsächlich. Wenn ein Konflikt ist, dann und der ist gelöst, dann bin ich nicht in Sexlaune. Eher, dann bin ich im Kuschelmodus vielleicht. Oder dann mache ich mir einen Whisky sauer. Aber ich habe dann keine Lust auf Sex. Aber wenn dann, das hatte ich zum Beispiel letztens schon, dass ich das Thema hatte, ich hätte gerne über den Sex gesprochen und ich habe aber gemerkt, Rüdiger möchte eigentlich es lieber totschweigen. So, und wie bringst du dann so ein Thema auf den Tisch? Ohne Druck aufzubauen. Und mich hat gar nicht so sehr das Problem gestört an sich, ja, das wir hatten zum Thema Sex, sondern mich hat eher sehr stark gestört, dass er sich so geweigert hat, darüber zu sprechen. Also, dass er dem Ganzen so aus dem Weg gegangen ist. Und was ich mir wirklich schwer tue, ist, wenn ich das Gefühl habe, Menschen sind feige und stellen sich nicht der Herausforderung oder gucken nicht hin oder versuchen sich so rumzulavieren. Und das habe ich dann gemerkt, zum Beispiel ist auch manchmal ganz spannend, was ist eigentlich das, was mich gerade wirklich wütend macht? Ist es das Urproblem oder ist es gerade der Umgang miteinander, im Streit oder in der Streitsituation, die sich vielleicht auch gerade erst anbahnt oder eröffnet.
Ja, weil es ja auch schwierig ist, finde ich, weil man immer an, also meistens ist man an unterschiedlichen Punkten. Also das kenne ich aus meinen Beziehungen, dass wenn manchmal der andere an einem Punkt ist oder mein Partner an dem Punkt war, wo er gesagt hat, ich will jetzt mit dir drüber reden, aber so wie bei dir, so ähnlich, dass ich sage, aber ich war halt nicht. Ich dachte so, nee, heute ist ein Tag, ich möchte einfach liegen, ehrlich gesagt.
Ja.
So, und das zu vereinen und wie man das vielleicht hinbekommt, da haben wir uns eine kleine Dresine geholt heute. Weil er hat sich, obwohl er auf Tour ist, Zeit genommen.
Du bist auf Tour, Rolf Schmiel, jetzt nochmal, du bist ja eh schon da. Herzlich willkommen, ja, großer Applaus.
Danke, danke. Aber du wolltest noch verraten, wer ich überhaupt bin.
Genau, Rolf Schmiel ist Psychologe, aber du bist auch Buchautor. Du hast das wirklich tolle, vor allem für euer Praxisleben, praktikable Nachschlagewerk geschrieben, das da heißt Psycho-Hacks.
Yes.
Das heißt, ihr habt kleine Problemchen in eurem Alltag und könnt wirklich nachschlagen. Und für dieses Problem hast du sehr kurz und knapp eine Lösung formuliert und auch ein kleines Hintergrundwissen. Und ich finde, das ist ein kleines Handbuch, das darf im Regal stehen.
Es ist wirklich gelungen, es hat mich selbst überrascht. Es ist wirklich gut und es sind tatsächlich 111 Hacks und Werkzeuge werden versprochen. Ein Insider-Information jetzt, es sind 113, also wir overdelivern sogar mit dem Buch, aber 113 sah kacke auf dem Cover aus und dann haben wir gesagt, okay, nur 111. Und ich bin ja auch regelmäßig hier für die Welt der ARD unterwegs.
Richtig.
Also hier beim Sender, beim Bayerischen Rundfunk bin ich, bei Bayern 3 bin ich ja regelmäßig, teilweise wöchentlich in Sendungen vertreten,
genau.
Und ja, in anderen Regionen manchmal auch, aber am liebsten bei euch.
Ja, aber auch mit deinem Psycho-Hex. Also zusammen mit unserer Kollegin Claudia Konrad machst du das ja und du bist ja auch zusammen mit ihr auf der Bühne zu sehen. Wenn ihr Rolf sehen wollt und euch vielleicht wirklich was mit nach Hause nehmen wollt, was ihr direkt eigentlich anwenden könnt, dann schaut ihn euch an. Du bist im Schlachthof in München und zwar am 17. und 18. April.
Am 17. April in München und am 18. in Nürnberg.
Noch besser.
Also wir freuen uns sehr darauf. Es sind immer sehr schöne Abende hier und es macht Riesenspaß und deshalb kommt vorbei. Und man ist es tatsächlich, ist nicht, es ist wie ein Seminar, aber sehr unterhaltsam verpackt.
Ja, das
weil wir ja auch zusammen einen Podcast haben, die Claudia und ich, und das wirklich dialogisch entwickeln.
So. Ja, und es ist lustig. Also man muss einfach immer lachen mit euch. Das ist schon, das finde ich schon toll.
Danke, danke, danke.
Gibt es denn etwas, wo du jetzt sagen würdest, wenn man diese Situation hat, die ich jetzt zum Beispiel vorhin angesprochen habe, du möchtest ein Thema ansprechen, was irgendwie so konfliktmäßig schwelt, ja, und keiner traut sich so den Fuß da rein zu dippen in dieses Thema.
Ja, du würdest dich ja schon trauen.
Ja, ich würde mich trauen, aber halt auch nicht so ganz so klar, weil ich merke, da wird geblockt. Und wie spreche ich es an, ohne dass ich von vornherein nochmal einen Blocker setze?
Ja, ich habe gerade auch freudig zugehört und habe auch schon sofort paartherapeutische Interventionsmöglichkeiten für Rüdiger und dich entwickelt. Das heißt also, wenn der andere nicht reden will, genau, ist es einfach wichtig zu verstehen, was ist denn wohl bei dem im Kopf los? Und gerade Männer sind bezüglich ihrer sexuellen Leistung und ihrer sexuellen Bedeutung für die Partnerin immer schwerst verunsichert. Also auf jeden Fall die, die nicht reden wollen. So. Und ich glaube auch generell Männer, weil sie immer das Gefühl haben, ich weiß nicht, ob ich, wenn schon gerade die Partnerin sagt, du, wir müssen mal über unseren Sex reden, gehen bei denen die Alarmglocken an und denken, oh, ich bin nicht so potent, ich leiste nicht das, ich bin nicht so begabt wie das, was sie sich wünscht. Und das reduziert sofort deren Selbstwert. Mhm. Die fühlen sich sofort an die Wand gestellt und in Frage gestellt und das im Schrittbereich. So. Und das ist für die meisten eine massive Selbstwertgefährdung. Und um den sozusagen ins Gespräch zu locken, ist es wichtig, und das macht dann nur nie einer, über einen längeren Zeitraum einen emotionalen, wohlwollenden Teppich aufzubereiten, auf den er gehen kann. Das heißt, wenn er mehrfach erfahren hat, dass er bestimmte Dinge sehr gut macht, wenn er weiß, er macht vieles gut oder sogar exzellent, dann ist die Möglichkeit gegeben, über Optimierungsmöglichkeiten zu sprechen. Wenn er aber die Sorge hat, dass er ein sexueller Versager ist, dann wird es schwierig. Also meinetwegen, wenn sowieso aus, meinetwegen, weil man Eltern geworden ist oder weil viel Stress ist, nur noch selten miteinander Sex hat. Und wenn es dann dazu kommt und er sich dann auch noch anhören muss, du, das, was du mit deiner Zunge da machst, das ist nicht das, was ich mir wünsche, dann ist das für ihn sehr gefährdend.
Mhm. Also da hat sich ja was angestaut meistens. Es ist ja nicht so, dass ich beim ersten kleinen Ding sofort sage, wir müssen reden. Also wenn ich jetzt in mich reinhöre, denke ich mir so, weiß ich nicht, ob ich die Geduld hätte, da noch so einen Teppich zu weben, auf dem mein Partner dann gehen kann. Schon klar, dass dass ich am Ende davon auch profitiere und so. Aber gerade wenn ein Kind mit im Spiel ist, ist ja auch eine gewisse Erschöpfung einfach da.
Absolut auch richtig. Der nächste wichtige Punkt. Gucke bei jedem Konfliktgespräch, dass du das Konfliktgespräch in einem positiven, starken emotionalen Zustand und auch körperlich guten Zustand fühlst. Die schlechtesten Konfliktgespräche sind, wenn beide müde, gestresst und überfordert sind. Hm. Weil dann reicht ein Nebensatz und das Ding explodiert. Also, am besten ist es, immer dann über Konflikte reden, wenn man gerade es so richtig schön ist und beide sich nahe sind. Dann wäre ein guter Zeitpunkt dafür.
Das ist natürlich ein guter Tipp, weil das macht man oft nicht. Wenn man natürlich wahrscheinlich die Sorge hat, jetzt ist es mal schön,
genau,
und jetzt komme ich und crash das irgendwie mit einem Problem. Wenn ich diese Gunst des Momentes nutzen möchte, wie fange ich dieses Gespräch an?
Indem ich eben nicht auf die Gunst des Momentes hoffe, sondern indem ich mich frühzeitig für dieses Gespräch verabrede. Wie bei einem Paartherapeuten. Da weiß man auch, es ist dran. Und hier ist dann der Vorteil zu wissen, okay, nächste Woche Samstag um 11 Uhr sind wir zum Brunch verabredet. Und das ist unser Termin, wo wir einfach ein paar Paarthemen besprechen werden. Beim ersten Mal, wenn man das macht, ist genauso wie Sex nach Stundenplan. Wenn man sich zum ersten Mal zum Sex frühzeitig verabredet, fühlt sich es auch komisch an. Aber umso häufiger man das macht, also man muss nicht sofort beim ersten Mal über ein Sexthema reden, weil es vielleicht sehr anspruchsvoll ist. Aber meinetwegen über andere Dinge, gemeinsame Urlaubsplanung oder ähnliches. Und wenn man dann gelernt hat, sich regelmäßig zu Paargesprächen zu verabreden, ist das ein Ritual, was einem wirklich näher bringt. Also wir können gleich noch darüber reden, ob es noch eine Abkürzung gibt. Aber mein Tipp ist, wir müssen lernen, uns für Partnerschaftsthemen mehr zu verabreden. Wenn man denkt immer, Partnerschaft passiert so nebenbei.
Ja.
Und es ist nicht nebenbei. Spätestens, wenn man Termine beim Scheidungsanwalt hat, weiß man, es ist eine sehr wertvolle Sache, so eine Ehe, auch allein auf der finanziellen Ebene. Und da lohnt es sich wirklich frühzeitig, organisiert und strukturiert an die Sache heranzugehen. Viele Leute verwenden viel mehr Zeit darauf, einen Urlaub zu planen, eine Party zu planen, als sich aktiv mit der Partnerschaft auseinanderzusetzen.
Ja, aber weil das auch was ist, finde ich, also ich weiß nicht, ob das gesellschaftlich schon so in den Kopf reingepflanzt wird, aber es ist halt so, das funktioniert ja. Das habe ich ja auf der sicheren Seite. Das muss ja einfach so laufen. Weil das klingt ja unsexy, wenn ich sage, ich muss meine Beziehung planen, ich muss da was reinstecken. Und ich glaube, das merkt man halt wirklich immer erst, wenn man an dem Punkt ist, dass man merkt, oh, wir stehen schon über dem Abgrund drüber. Die Klippe haben wir irgendwie schon verpasst.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum häufig die zweite Ehe zum Beispiel die deutlich erfolgreichere ist. Weil einfach beide hoffentlich gelernt haben, ihre eigenen Unzulänglichkeiten zu verstehen und anzunehmen und dann in einer anderen, jetzt in einer neuen Partnerschaft, sich besser einbringen zu können. Und eben zu auch kapieren, gelingende Beziehungen sind ein echtes Geschenk, das man mehr wertschätzen darf.
Ja.
Und meistens schätzt man es erst wert, wenn die richtig gute Zeit vorbei ist.
Das klingt traurig.
Ja, aber es ist in allen Dingen so.
Also was ich einen wirklich guten Tipp finde, was zum Beispiel mein Mann und ich auch machen, ist, dass wir merken, wenn wir wirklich sehr erschöpft sind und wir eigentlich gerne wieder Zeit zusammen hätten, dass wir dann erstmal jederzeit für sich nimmt.
Top.
Und dann erst Zeit zusammen, weil wir festgestellt haben, wenn wir uns zuerst Zeit zusammennehmen, dann vegetieren wir so ein bisschen nebeneinander her, weil wir eigentlich zu erschöpft sind, um auf Bedürfnisse oder um auf Kleinigkeiten des anderen zu reagieren und einzugehen. Und wenn wir aber beide aufgeladen sind, ich habe was gemacht für mich, er hat was gemacht für sich, und dann kommen wir zusammen, dass es eine ganz andere Art ist, miteinander umzugehen.
Absolut, weil das ist der Unterschied zwischen Dating und Beziehung. In Dating-Phasen nehmen wir den anderen in seinen Bedürfnissen ernst, wir nehmen die Begegnung ernst, uns ist es wichtig. In Beziehung liegt da halt noch so einer rum. So, und irgendwie nutzt man den für sich oder auch nicht.
Das ist so gemein, also es ist wirklich gemein. Ich finde es total disrespectful, weil ein Mensch sich ja immer weiterentwickelt. Und ich finde immer, das Gefährliche ist immer, wenn ich glaube zu wissen, wie der andere ist.
Ja.
Weil niemand ist so und so und dann ist es gut und so bleibt er für immer. So ist es nicht. Und da eine Neugier, also ich als Tipp vielleicht auch an die Plussis, sich wieder zu erinnern, dass da wirklich ein Individuum vor einem sitzt, das man selber gar nicht wirklich richtig kennt, und eine Neugierde mit reinzubringen in die Begegnung.
Also deshalb ist mein wirklich wichtigste Erkenntnis für gelingende Beziehung ist eine gelungene Mischung aus Nähe und Distanz. Also ganz viele Beziehungen entwickeln sich in so einen Selbstverständlich-Modus. Der oder die ist eh da und es hat alles so seine Abläufe. Und es gelingt vor allem dann ganz gut, gute Beziehungen, wenn man bewusste, echte Entscheidung für Begegnung hat und bewusste Entscheidung für Nichtbegegnung. Dann ist es immer am besten. Deshalb sind halt viele Partnerschaften zu Beginn so glücklich und später nicht mehr so ganz erfüllend, weil es so nebenbei läuft.
Die Streitschleife ist was, was in meiner Beziehung tatsächlich relativ häufig vorkam. Und zwar, dass man immer an den gleichen Punkt kommt im Streit. Mhm. Und wir von alleine, jetzt ist das auch schon ein bisschen länger her, das heißt, da war ich auch noch jünger. Heute würde ich damit vielleicht auch anders umgehen. Aber damals war es so, dass es immer diesen Moment im Streit gab und wir sind nicht explodiert. Ja? Also wir haben nichts geschmissen oder wir waren jetzt nicht super aggressiv. Und trotzdem saßen wir uns irgendwann ganz traurig gegenüber. Und es war wieder der Punkt, wir konnten nichts verändern sozusagen. Es war immer, meistens war das Thema, dass ich mit was sehr unsicher war und er sich dann immer so gefühlt hat, als müsste er das immer, also wo er dann einfach frustriert war und gesagt hat, es ist wieder eher deine Unsicherheit. Gibt es Tipps, die du für solche Streitschleifen, auch wenn es jetzt sehr groß gefasst ist wahrscheinlich, so mitgeben kannst?
Ja, also ich würde immerhin gucken, ob wir das Häppchenspiel spielen, so nennt man das in der Therapie, dass man sich gegenseitig nach so einem bestimmten Spielregeln so Sachen vor die Füße wirft. Das heißt, dass man merkt, manchmal sind Streite oder Streitigkeiten wie ritualisierte Abläufe, die vorhersehbar sind, wie ein Tennismatch. Das heißt, in dem Moment, wo man auf das Feld schon drauf geht, weiß man, das geht jetzt in eine bestimmte Richtung. Wenn dann die Leute ihre Schläger rausholen, merkt man, und wenn die ersten Bälle gespielt sind, weißt du genau, an welcher Stelle wird es gleich eskalieren und wo wird es dann gleich tatsächlich meinetwegen dazu führen, dass irgendjemand laut wird, aufspringt, Türen schlägt und sich beide beschissen fühlen. Und solange man sich liebt, tut es einem hinterher einen sogar leid. Und man durchbricht aber nicht dieses Muster. Und das ist das große Geschenk von Paartherapie, dass man dort tatsächlich lernen kann, besser miteinander zu reden und auf solche Triggermomente zu achten. Ich hatte eine Partnerschaft, da war immer klar, wenn sie mich zur Weißglut bringen wollte, gab es so drei Kernthemen, die sie so abarbeitete. Also erst machte sie irgendwelche blöde Sprüche über meine beruflichen Aktivitäten. Wenn sie mich darüber nicht bekam, kam es dann zum Thema Geld und dann kam es zum Thema deine Mutter.
So. Das ist der böse Joker.
Ja, ja. Weil spätestens dann wusste sie, jetzt knallt's. So, und irgendwann habe ich aber dann gelernt zu sagen, wenn dieses Spiel entstand, hey, ich spiele nicht mit dir. Wir können uns gerne über irgendein konkretes Thema unterhalten und gucken, wie wir dafür eine Lösung suchen. Aber dieses Abweichen, sozusagen diese Eskalation, dient nur daran, dein Frust, den du gerade hast, an mir abzubauen. Weil ganz häufig, ich kenne jetzt nicht eure genaue Streitschleifensituation, ist es so, wir nutzen manchmal den Partner oder die Partnerin als Blitzableiter für eigene Frustmomente. Und weil kein anderer da ist, initiieren wir einen Streit, um einfach Intensität zu erleben.
Ja, Lebendigkeit in die Beziehung zu bringen.
So, ja, oder auch um zu spüren, dass, ich liebe die andere Person noch.
Und also die ist überhaupt im Raum.
Ja, genau.
Es ist auch in einer Paartherapie aufgekommen, dass ich aus Langeweile streite.
Das ist super spannend. Das finde ich ja toll. Da könnt ihr mal echt für euch schauen, wenn ihr so Drama kreiert oder so Streits kreiert, was wirklich dahinter steckt. Weil manchmal tatsächlich tun wir das, um überhaupt wieder eine Lebendigkeit zu spüren oder wie Christine gesagt hat, überhaupt wieder auch zu merken, ich liebe den anderen. Und das ist natürlich aber leider ja sehr destruktiv. Das heißt, es wäre ja sehr schön, ihr würdet einen Weg finden, der konstruktiv wäre, um wieder Lebendigkeit in eure Beziehung zu bringen. Welcher wäre das denn?
Ja, also wir haben dann so veränderte Rituale einfach eingeführt. Also wenn der Partner oder die Partnerin dann bei mir war es eine Partnerin, gemerkt hat, Rolf will streiten, hat sie einfach ihr Telefon weggelegt, das haben wir dann so eingeübt irgendwann, ist auf mich zugekommen, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, so, und dann treff dich jetzt mit Jungs und mach was, aber lass mich weiter telefonieren. Aber sie hat mich erst einmal bewusst wahrgenommen und gesagt, ich sehe dich in deinem Bedürfnis. Weil das ist das, was wir häufig brauchen. Ich sehe dich in deinem Bedürfnis. Mhm. Meinetwegen, wenn Christine einfach eine gewisse Lebensunsicherheit spürt, muss der andere gar nicht es lösen wollen. Mhm. Also und der, meistens haben, sind wir Männer wie so, haben wir so einen kleinen Bob der Baumeister im Kopf. Das heißt, eine Frau kommt mit einem Problem zu uns.
Ich bin da genauso. Ich denke auch immer sofort an die Lösung.
Ja, und es ist, die Lösung interessiert keine Sau.
Man möchte erstmal reden und gesehen und gehört werden.
Genau. Naja. So. Und dann muss ich für mich als Partner entscheiden, habe ich Kraft und Lust darauf, für den anderen gerade da zu sein? Oder aber mache ich einen Vorschlag, pass auf, ich sehe dich in deinem Bedürfnis, aber ich bin gerade nicht der Richtige dafür. Mach doch Folgendes. Und im gegebenenfalls haben wir es dann auch trainiert, dass man den Raum einfach verlassen hat. Mhm. Und gesagt hat, nee, ich bin heute nicht dein Blitzableiter. Das ist anstrengend, aber ich habe eben auch eine Verantwortung meinem Umfeld gegenüber.
Hm. Bei einer Beziehung Streit an sich, und ich rede jetzt nicht von Eskalationsstufe 10, das ist ja, das haben wir auch schon gesagt, so eine Art Thrill. Also das gibt was Lebendiges und vor allen Dingen manchmal wieder eine Flamme, die vorher nicht da war.
Ja, dann streite. Ey, dann mach das.
Ja,
wenn es geil ist. Wenn es dir hilft, wenn es gut ist, wenn es einzahlt, wenn es eine Möglichkeit ist, für dich ins Gespräch zu kommen und hinterher sich beide besser fühlen, dann ist es gut.
Aber es ist ja selten so. Es ist für eine gewisse Zeitspanne so. Ja klar, aber trotzdem sind das oft die Beziehungen, die so ein bisschen, ich glaube klassisch würde man sagen on-off oder sogar toxisch, also es kann ja bis hin zu toxisch gehen, an denen man einfach festhält, weil sie mit so einer Art Feuer verbunden sind, weil man sich so krass gespürt hat und weil jetzt vielleicht Versöhnungsex danach kam oder eben überhaupt dieses, wir bringen uns an so krasse Punkte und ich weiß, es ist nicht gesund, aber ich kann es auch nicht loslassen.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Eine Partnerin aus einer meiner längsten Beziehungen hat einmal über unsere Partnerschaft gesagt, die wirklich viele, viele, viele Jahre gedauert hat. Wir waren selten glücklich, aber es war nie langweilig. So, und das ist irgendwie erschütternd. Aber gleichzeitig hat es wirklich diese Partnerschaft beschrieben, weil es war wirklich nie langweilig. Also wir hatten nie so gelangweilte Harmonie. Das kannten wir nicht. Wir waren immer im Extrembereich und haben aber auch dafür beide in dieser Partnerschaft viel zu viel Kraft gelassen.
Das ist ja aber eine Dynamik. So, und es gibt ja Beziehungsdynamiken.
Yes.
Und jede Beziehung hat eine andere Dynamik. Und auch innerhalb einer Beziehung durchläuft man verschiedene Dynamiken. Wenn ich eine Rolle übernehme, dann bleibt ganz oft dem anderen auch nur der andere Teil dieses Kuchens an Rollen übrig. Heißt, wenn ich immer diesen Part bediene und immer in dieser Rolle bin, brauche ich mich ja nicht wundern, wenn der andere diesen anderen Bereich bedient. Und dann wünsche ich mir so sehnlich, dass da endlich mal jemand ist, der Initiative ergreift und die Sachen in die Hand nimmt und einfach mal eine Überraschung plant oder irgendwie sowas. Weil wir ja immer denken, der andere müsste was ändern. Aber es ist ja, so läuft das Leben ja nicht. Ganz selten läuft es so. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, etwas an mir zu ändern. Und in dem Moment, wo ich aus dieser Rolle rausgehe, derjenigen, die immer die Initiative zum Beispiel ergreift, dann passiert was. Es verändert sich automatisch das Gleichgewicht. Es verändert sich automatisch die Dynamik. Und der andere wird quasi aus der Rolle, in der er immer drin steckt, hinausgelockt.
Corinna hat es gerade perfekt beschrieben, was da passiert. Jetzt kommt hier ein Satz für alle diejenigen, die immer das Gefühl haben, der andere, der Mann oder die Frau oder Mann, Frau oder wie auch immer die Sexualität gelesen wird, also die andere Person, das entsprechende Gegenüber, ist nicht so, wie man das haben will. Gibt es einen wunderschönen Satz aus der Therapie, machen macht dein Gegenüber machtlos. Also wir als Macher oder eher so die Gestalten in einer Partnerschaft sind, denken wir, ja, warum kommt der andere denn nicht aus dem Puschen? Das liegt einfach daran, dass wir mit dem, was wir tun und der Tätigkeitsintensität, der Tätigkeitsgeschwindigkeit, den anderen in die Machtlosigkeit, in die Passivität regelrecht hineintreiben. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger in meinem Leben, dass ich in meinem Liebes- und Lebensumfeld Menschen nicht den Raum gegeben haben, die Dinge überhaupt mal zu entdecken und machen zu können, von denen ich mir wünschen würde, dass sie sie täten, weil bis sie an dem Punkt waren, dass sie es tun würden, hatte ich schon längst abgearbeitet. Ja. Das heißt also, ich kam in eine gemeinsame Wohnung, sah irgendwie, es sieht unordentlich aus, es müsste mal eben die Küche gemacht werden und außerdem müsste noch eingekauft werden und gekocht werden.
Und der Rasen gemäht.
Das habe ich dann alles innerhalb von 23 Minuten geschafft.
Sehr präzise.
Ich habe aber dem Gegenüber nie die Chance gegeben, das in seiner Geschwindigkeit machen zu können, weil ich es nicht ausgehalten habe, so wie es da war.
Mhm.
Und es wäre für mich eine absolute Lernerfahrung gewesen, Unordnung ertragen zu können. Mhm. Das war für mich aber unangenehmer, als eben der Macher zu sein. Und habe mich dann immer darüber aufgeregt, warum ist sie nicht so toll wie ich, um das mal vereinfacht zu sagen.
Naja, wir haben dich ja eingeladen, weil du dich selber toll findest auch.
Ja, aber das ist einfach. Aber es war eine so erschütternde Erfahrung, als er mir erklären wollte, dass mein gesamtes Engagement, was ich für diese Welt gezeigt habe, der Grund fürs Versagen dieser Welt war.
Mhm.
Und das war so, so bitter. Und wenn ich dann hinterher in die Retrospektive gegangen bin, also nochmal darüber nachgedacht habe, muss ich sagen, scheiße, er hatte recht. Ich bin nämlich immer der da in die Bresche gesprungen ist und damit meiner damaligen Partnerin nicht den Raum gegeben hat, sich selbst so zu entwickeln, dass sie es gestalten kann.
Aber was hast du dann gemacht konkret in Situationen, als du dir diese Erkenntnis hattest? War das dann damit sofort auch weg? Oder war das wirklich was, wo du dann halt, wenn es unordentlich war zu Hause, du dann gesagt hast, ach so, jetzt zähle ich bis von 23 Minuten runter oder ich schneide mir den Bart oder ich lege mich in eine Badewanne, ich mache eine lange Sitzung, ich gehe einen kleinen Spaziergang
in die Badewanne. Okay. Bitte nicht in die Badewanne machen.
Die Badewanne. Diese Verkoppelung. Aber oder hast Häkeln angefangen?
Aber es war wirklich so, dass wenn ich es nicht ertragen konnte, musste ich teilweise wirklich den Raum verlassen und mir aber klar machen, was ist denn da bei dir los? Also in der Zeit war ich viel spazieren. Also weil ich musste mir klar machen, es ist mein Problem.
Diese Nummer, die du jetzt gerade sagst, ne, dass du derjenige warst, der es nicht ausgehalten hat und dass du es quasi immer schon gemacht hast, bevor der andere es in seinem Tempo machen konnte. Das hat ja auch was damit zu tun, dem anderen auch ein bisschen etwas zuzumuten, was ja im Grunde damit zu tun hat, selbst den Mut aufzubringen, dem anderen insofern Vertrauen zu schenken, als dass er das auch alleine ohne mich kann. Und so sind wir vom Zumuten beim Zutrauen, was ja was sehr Positives ist im Grunde.
Ja, und eben auch die Fähigkeit zu haben, auszusprechen. Du weißt, wie zwanghaft ich bin bezüglich hier der Situation in der Küche. Du weißt, die Situation ist gerade nicht so. Ich habe aber gelernt, dass ich das jetzt nicht wegmachen muss. Ich halte es aber nicht aus, ich gehe raus. Mhm. Das ist für den anderen total entlastend.
Ja. Ich bin zum Beispiel eher der andere Part. Dadurch, dass ich immer eher oft manchmal still bin oder noch so in mir, ich bin recht langsam, was Denkprozesse angeht. Aber wenn ich die dann mal habe, dann habe ich sie halt. Und das hat viele Menschen in meinem Umfeld dazu bewegt, eher so, ich wäre die Person, wo du sagen würdest, ich räume das mal schnell ab. Mhm. Weil du denkst, ich bin phlegmatisch und sitze da. Und mittlerweile meide ich solche Menschen eigentlich, weil ich sage, das bringt mich in eine Position, in die ich auch nicht reingehöre. Also weil mir meine Fähigkeit abgesprochen wird und dann noch der Raum gegeben wird, sozusagen das jetzt lernen zu müssen. Dabei bin ich ja mit meinem Tempo fein.
Absolut. Deshalb danke ich dir. Ich habe jetzt gerade wieder was sozusagen dazu gelernt. Es ist nämlich eine absolute Arroganz desjenigen, der Druck spürt, sagen zu müssen, dann gebe ich dem anderen ja gar nicht die Möglichkeit zu lernen, wie er es zu tun hätte. So, das ist ja eine Form von Arroganz, dass ich meine Welt besser finde als deinen eigenen Rhythmus.
Ja, weil das ist bei Corinna und mir zum Beispiel, war das tatsächlich schon Konfliktpotenzial, weil ich einfach mir gar nichts denke, sondern in meiner Stimmung bin, in der ich halt bin, dann, weil die nachdenklich ist und die überhaupt nichts mit Corinna zu tun hat und Corinna in für mich aus meiner Sicht wahrgenommenen Überdingen rennt und so, soll ich das noch machen, soll ich das noch machen? Und das hat mich aggressiv irgendwann gemacht, weil ich sage, lass mich einfach in Ruhe.
Ja.
Und mittlerweile ist dann so, wenn sie das Gefühl hat, sagt sie einmal, hat es was mit mir zu tun? Ich sage dann einmal nein und dann ist auch gut. Ja. Aber das war echt ein langer Prozess, weil dieses, du hast ja das Gefühl, du bist komplett entmündigt, weil jemand nur um dich rumwuselt. Ich spüre ja dann, dass sie versucht, in mich reinzuspüren. Weißt du, dass sie dann versucht, meine Stimmung, wo ich mir denke, erstens mal geht es sich gar nicht an, wie meine Stimmung gerade ist. Außer sie verletzt sich gerade, dann verstehe ich das. Und das macht sie ja offensichtlich gerade. Also natürlich, hat das was mit mir zu tun, das ist eine völlige Berechtigung. Aber ansonsten ist ja dieses Reinspüren schon in gewisser Weise streng genommen Arroganz. Weil du, also nicht, weil ich jetzt sage, du bist arrogant, aber natürlich in dem Moment ist es so ein...
Es ist übergriffig.
Es ist irgendwie übergriffig. Und das hat, das war schon ein langer Prozess und irgendwann war das wirklich ein Konflikt zwischen uns, weil ich das als extrem übergriffig irgendwann empfunden habe und dann sehr kalt ihr gegenüber war, aber weil ich mir gar nicht mehr anders zu helfen wusste.
Ja, und das ist, glaube ich, für soziale Beziehungen jeglicher Art einer der absoluten Game Changer, dass jeder für sich eingestehen kann, der andere, egal wie er ist, ist genauso gut wie ich.
Ja.
Er ist deutlich besser, er ist deutlich schlechter, sondern wir begegnen allen Menschen wirklich auf Augenhöhe, weil jeder hat Facetten, Lebenserfahrung, Erkenntnisse, Kompetenzen, die total wertvoll sind. Wir aber häufig dazu neigen, weil wir mit einer gewissen Kompetenz irgendwie einen, ich sag mal, so einen minimalen Lebenserfolg haben. Also weil ich in zusammenhängenden Sätzen sprechen kann und ein guter Netzwerker bin, habe ich beruflich ein, zwei Sachen gut hinbekommen. Jetzt neige ich dann dazu oder habe ich dazu geneigt, wenn Leute das nicht so konnten, die abzuwerten. Bis ich, dank therapeutischer Intervention über eine lange Strecke, kapiert habe, das ist einfach nur dein Ding, sei stolz für dich darauf, ohne andere abzuwerten. Und das ist etwas, was ich generell für besseres Miteinander empfehle. Werte den anderen nicht ab und geh immer vom Prinzip des guten Grundes aus.
Genau, das ist super, das ist absolut. Ich finde auch gerade in der Streitsituation sind wir ja sehr schnell dabei, dem anderen was Böses zu unterstellen. Also in den Coachings, auch in den Teamcoachings oder so, wenn ich die gebe, dann ist einer der absolut wesentlichen Grundhaltungen für ein Gespräch, dass man dem anderen Wohlwollen unterstellt. Ganz bewusst. Und das ist, finde ich, ein der wichtigsten Gedanken, die man mitgeben kann. Und der zweite Gedanke ist, es gibt diesen Satz und ich liebe ihn so sehr, den habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Und es gibt diesen einen Moment im Streit, es gibt ihn vielleicht auch mehrmals im Streit, aber es gibt diesen einen Moment, wo die Zunge geladen ist und bereit ist, Wörter von der Leine zu lassen, die danach alles in Flammen eigentlich setzen können. Und dieser eine Moment, wenn man sich da denkt, will ich jetzt Recht haben oder schlucke ich das und lasse es jetzt einfach kurz, atme zweimal ein. Und es ist ein Wahnsinn, in welche andere Richtung ein Gespräch sich entwickelt, wenn man einfach sich fürs Glücklichsein entscheidet.
Bei dem Recht haben gehen wir immer noch von der Dominanz der Wahrheit aus.
Richtig, und die gibt es nicht. Die ist für jeden anders.
Absolut. Und das heißt also auch in Streitsituationen, und das ist das, was man wirklich gut üben kann, gibt es immer den Punkt, wo ich doch merke, wir biegen gleich nach links ab und dann geht's ab.
Ja.
Wenn ich in dem Moment aber sage, boah, ich glaube, dir geht's heute nicht. Also ich glaube irgendwie, fühlt sie sich so an, dass du heute irgendwie echt müde bist oder kaputt bist.
Manchmal reicht einfach ein, okay. Das ist manchmal schon alles, anstatt den Satz rauszuknallen, damit man sich größer fühlt.
Ja, ja, aber auch zum Beispiel, es kommt auch häufig nicht auf das Wording an, weil häufig werde ich gefragt, was muss ich denn sagen? Sondern geh einfach in eine mitfühlende Haltung. Also heißt, du kannst den Satz sagen, aha, ich glaube, du bist heute wirklich nicht so richtig gut drauf. Und der andere fühlt sich in dem Moment von oben herab dominiert.
Genau.
Anstelle, wenn du wirklich so schweigend, liebevoll den anderen wahrnimmst und sagst, nicht dein Tag, oder? Und dann, aber nicht eher aus dieser Haltung heraus von nicht dein Tag, oder? Sondern das gleiche Wording kann dazu führen, dass es absolut explodiert. Wobei das Wording mit einer anderen Haltung, mit einem anderen echten, liebevollen Gefühl eine Entspanntheit bringt. Deshalb kommt es nicht auf die Wörter an.
Da muss ich aber schon Profi sein, weil manchmal schaffe ich es in dieser Stimmung nicht, den Satz in der Tonality zu sagen, wie er gemeint ist. Und ich für mich merke dann manchmal, dass mir ein einfaches zuhörendes, okay, besser gelingt, als dann den Satz in der richtigen Tonart zu sagen.
Ja, aber ich wünsche mir einfach mehr, spür mal hin.
Ja.
Nimm den anderen wahr und lass zu, was da kommt.
Würdest du denn Sex und Konflikte entkoppeln in Beziehungen? oder davon abraten, dass man gerade wenn man sagt, jetzt sind wir aber richtig im Streit drin. Weil ich finde, durch Filme und Serien wird das halt eher gefördert. Also wenn ich da zum Beispiel an Bridgerton denke, wenn die sich da gegenseitig anfahren und eine gewisse Wut, fliegen halt automatisch auch die Funken. Aber erzählt wird halt auch, das ist so der romantische Weg, das ist nur positiv behaftet.
Ja, das Problem ist, wenn es zu sehr gekoppelt wird, ist es gleichzeitig auch irgendwann so aufgeladen, dass es auch fast vergiftet ist.
Ja.
Das heißt also, ich tue mich damit schwer aus einem Grund. Allgemeine Partnerschaftstipps zu Thema Sex sind deshalb so komplex, weil Menschen Sex völlig anders leben. Also es gibt ja von Vanilla-Sex, also von sehr liebevollen bis hin zu tantrischen, bis hin zu Leuten, die unfassbar gern gedemütigt und schlecht behandelt werden wollen und das als maximal erregend erleben. Wenn du dann mit solcher Harmoniesoße kommst, sagt die Zuhörerin, die es gerade wirklich total mag, mit dem Rohrstock versohlt zu werden. Was will der denn von mir? Ey, wenn ich Lust spüren will, brauche ich das. So, und deshalb, es gibt ja nicht den Standardsex. Wir glauben immer, Sex ist irgendwie etwas, was für alle so ähnlich ist. In den letzten paar Jahren, wo ich mich intensiver mal mit den unterschiedlichen Welten beschäftigt habe, habe ich dann festgestellt, eigentlich macht es jeder anders, nur wir glauben, wir reden alle vom Gleichen. Deshalb halte ich Sexratgeber, wenn da nicht vorne drauf steht, dieser Sexratgeber ist für Leute, die eine Störung haben, was Nähe und Körperlichkeit angeht und deshalb gern in Fetischklamotten mit Lack und Leder rumlaufen oder was auch immer, habe ich mir jetzt ausgedacht, die Kombination.
Ja.
Dann kann das hilfreich sein, aber so zu glauben, wir sind alle normal, also wir sind alle Durchschnitt, heißt ja normal, der Norm, dem Durchschnitt entsprechend, führt häufig dazu, dass es daran so komplett vorbeigeht. Deshalb, meine 7-minütige Antwort geht auf die Richtung, wenn du merkst, dass die Konflikte den Sex nicht gut tun, dann entkuppel es. Wenn du der jetzigen Phase merkst, das macht mir Freude, nutze es, aber bleib achtsam.
Ja, so dass es beiden Freude macht, ne? Dass nicht nur du davon profitierst. Ja,
naja. Das kann auch, das ist sehr Sinn, das macht Sinn, macht viel Sinn. Sehr gut.
Ja, es kann ja sein, dass der Sex halt, wenn er dann nur sehr geil ist, weil er nur dem Spannungsabbau dient, dem einen vielleicht sehr befriedigend dienlich ist, aber der andere sich danach vielleicht auch irgendwie ein bisschen benutzt fühlt, zum Beispiel. Das kann ja sein und das muss nicht immer ein gutes Gefühl sein. Wenn der andere zum Beispiel eher die Verbindung sucht, die sich ja bei so einem Spannungsabbau erst danach einstellt, aber der Sex an sich nicht zwingend in Verbindung passiert.
Ja, ich habe letztens ein Gespräch geführt mit einem, er ist Ingenieur, Familienvater, verheiratet und hat irgendwann gemerkt, dass er in der Partnerschaft nicht so glücklich ist, seine Frau auch nicht glücklich ist. Und dann haben sie lange, lange geredet, bis eben rauskommt, dass er eine sehr dominante, bisschen sadistische Seite hat, aber auch eine liebevolle Seite, aber diese eine Seite nicht gelebt werden konnte. Und sie sich dann dafür entschieden haben, dass bestimmte Bereiche seiner Sexualität, ich nenne es jetzt mal vereinfacht formuliert, outgesourced werden. Das aber in einem sehr langen und wirklich mit vielen Gesprächen gemeinsam erarbeiteten, sodass sich die Partnerin nicht vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, dass sie in diesem Prozess mit drin war. Und er sagt, ihr geht es viel besser, weil er auch bereit ist, ihr den Raum zu geben, ihre Sexualität zu leben. Aber trotzdem sind sie beide tolle Familienmenschen weiterhin.
Ja.
Und da hatte ich wirklich riesen Respekt vor dieser kommunikativen Leistung in dieser Partnerschaft.
Ja, wow. Wie schön zu sehen, was alles möglich ist. Also welche eigenen Wege man wirklich gehen kann, wenn man sich traut, miteinander ins Gespräch zu kommen und ja zu streiten, ja quasi.
Ja, aber auch den Mut zu haben, sein Eigensein, seine Eigenartigkeit als etwas Wertvolles zu verstehen. Also manche Dinge, wo ich jetzt mal sagen, will ich mal sagen, die ich im Bett gut mache oder die du im Bett gut machst oder du, Christine, haben aber auch auf der anderen Seite immer Schwächen. Es ist nie so, das ist immer ein sich gegenseitig ausgleichendes Element. Und dann sich klar zu machen, okay, ich weiß auch, dass ich in bestimmten Bereichen nicht so immer nur erfüllend bin. Dann eben auch das zulassen zu können, auch das anzusprechen oder es in den Raum hineinzustellen. Aber wir muten uns kommunikativ häufig nicht genügend zu, indem wir einfach mal darüber reden, dass man eine bestimmte Form von sportlichen Sex man selber überhaupt nicht toll findet.
Zumuten und zutrauen. Vielleicht zwei Worte mal ein bisschen miteinander abwägen auch, dass das eine eben zum anderen führen kann.
Ja, ich finde bei Wort zumuten heißt immer, hab den Mut dazu.
Genau.
Du, mehr du selbst zu sein aus Liebe zum anderen.
Ja, das ist sehr schön.
Ein gutes Schlusswort.
Ja.
Schlusssatz. Ja. Also vielen Dank, dass du da warst, Rolf.
Ja, viel Spaß auf deiner Tour.
Ja, ja, stimmt.
Wirklich viel Spaß auf deiner Tour in München und in Nürnberg am 17. und 18. April mit dem Psychohex.
Guckt vorbei auf psychohex.live. Da sind alle Tourdaten.
Sehr cool.
Ein kleines Bonbon haben wir für euch am Ende noch aufgehoben, das wir jetzt zusammen auspacken, und zwar in der ARD-Audiothek-App. Nette Mädchen heißt der Podcast. Valeria und Vika sind die beiden Mädels, die den Podcast hosten, und sie sind beide russischstämmig und sprechen in dem Podcast darüber, der jeden zweiten Donnerstag erscheint, wie es eigentlich ist, mit russischen Wurzeln nach Deutschland zu kommen. Das klingt jetzt erstmal so, aber es ist natürlich ein Teil der Identität, der sich da neu formt. Und das ist auf der einen Seite total schön, und auf der anderen Seite muss man auch ganz viele Dinge für sich neu herausfinden und vor allen Dingen auch über ganz schön, naja, schon sensible Themen sprechen. Wie spricht man zum Beispiel über die russische Staatspropaganda mit den Verwandten zu Hause? Oder wie spricht man diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine an und bespricht ihn vor allen Dingen? Aber natürlich auch, wie unterscheidet sich russischer Humor von deutschem Humor? Und dabei geht es zu keinem Zeitpunkt darum, irgendwelche Unterschiede aufzuzeigen und herauszuarbeiten, sondern eigentlich zu sagen, am Ende ist es einfach eine locker leichte Annäherung an ein ziemlich schwieriges Thema. Und das machen die beiden wirklich richtig, richtig toll. Valeria und Vika mit Nette Mädchen in der ARD Audiothek App. Viel Spaß beim Hören. Ciao-si!
Freundschaft Plus. Mit Corinna Theil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Und jeden Mittwoch neu. In der ARD Audiothek und auf bayern3.de.